Danke für den Lobpreis, für die Lieder, die uns ins Thema hineinführen und hineingeführt haben, in das Thema Palmsonntag. Ja, heute ist ja Palmsonntag. Wie wir wissen, Ostern naht und wir haben entsprechend dem, ja, der Jahreszeit, dem Kirchenjahr, schauen wir, dass wir einfach entsprechend dem auch predigen. Und deswegen haben wir heute am Sonntag Ostern und am Sonntag danach das Thema Ostern, weil es einfach das zentrale Thema für uns Christen ist. Ja? Das Leben und Sterben Jesu und die Auferstehung. Und heute möchten wir uns eine Stelle aus dem Alten Testament anschauen. Ja. Wir werden uns ein bisschen in der Zeit unkonventionellere Stellen anschauen, nicht die Klassiker, sondern damit wir ein bisschen den größeren Blick noch bekommen. Und deswegen schlagt bitte mit mir Sacharja Kapitel 9 auf. Sacharja ist das vorletzte Buch im Alten Testament, dann kommt nur noch Maleachi und dann kommt schon Matthäus, das Neue Testament. Das heißt, Sacharja aufschlagen und wenn du selber mitliest, nimmst du noch mehr mit. Ja, aber ich werde es dann projizieren, auch keine Sorge. Ich möchte noch beten. Danke, Herr, für dein Wort, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du durch dein Wort redest, besonders auch heute Morgen. Danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass du in uns bist und danke, dass du uns durch dein Wort verändern möchtest. Ja, darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Du siehst die Abendnachrichten. Ja, was sieht man da heutzutage? Krieg, Zerstörung, Terror, ja, Attentate, Blutvergießen, Elend, Angst um Leben, ständiges Bombardement, Hunger. Ja, man will es ja gar nicht mehr anschauen. Aber das ist die Realität. Und es war auch die Realität, wenn wir heute 2500 Jahre zurückschauen. Ja, im Jahr 500 vor Christi, nämlich zur Zeit des Propheten Sacharja. Und wir sind circa im Jahr 500 vor Christus und das Volk Israel ist zurück aus dem Exil in Babylon, in Jerusalem und Umgebung angekommen. Und was ist die Situation? Sie sind bedroht. Ja? Es sind natürlich im Umkreis andere Völker, die Gemeinschaft ist bedroht und das Volk hat Ermutigung nötig. Es gibt viele Herausforderungen und das wollen wir uns anschauen. Ich habe natürlich die Verse 9 bis 10, wir haben den Vers 9 schon zu Beginn gehört. Das ist natürlich einer der zentralen Verse und im Vorbereiten bin ich drauf gekommen, boah, ich muss das ganze Kapitel nehmen, weil da ist so viel drin, ja, und wir werden sehen, wie aktuell das ist. Deswegen machen wir jetzt eine Zeitreise. Ja, das heißt, wir machen eine Zeitreise und ich lade euch ein, dass wir im Prinzip ein Flugzeug besteigen, uns anschnallen, ja, und wir fliegen sozusagen von Norden nach Süden Nahen Osten, ja, wie wir dann im Text lesen werden, ja, das wird der Flugplan sein, der Flug dauert ca. 30 Minuten, ja. Es ist übrigens mein erster Flug als Pilot, deswegen beten wir, dass wir gut ankommen, ja, ich kann euch nichts versprechen, aber wir sind zuversichtlich, dass das gut enden wird und dann wir sicher landen werden, ich möchte euch eben auf eine Reise mitnehmen und der Titel ist der am wenigsten erwartete König aller Zeiten. Wir haben jetzt schon in den Liedern um diesen König besungen und wir wollen schauen, um wen es da eigentlich geht. Um wen geht es da? Und ich habe auf dieser Landkarte, man kann es im Licht leider nicht gut sehen, aber eine Zeitreise des ist das Volk Israel, das Nordreich und das Südreich hat es gegeben. Und wenn wir uns anschauen, man ist oben ja, im Sidon und Tyrus, ja, das sieht man oben im Norden und unten am Meer die Philister sozusagen, das waren die Völker, die damals dann in dieser Zeit eben dies dort gegeben hat. Und wir wollen starten eben in der Zeit 500 vor Christi. Und ich habe den ersten Teil, die Verse 1 bis 8 genannt, Gottes Gericht kommt. Ja, wir werden eben von Nord nach Süd sozusagen fliegen, wir fliegen über Jerusalem, ja, wir schauen, was sich da tut und dann fliegen wir sozusagen ins Heute und natürlich ein bisschen in die Zukunft. Ja, das heißt, es ist alles spannend, deswegen bleibt es dran und aufmerksam, weil Gottes Wort ist immer spannend, ja, finde ich. Und es gibt vieles zu entdecken und das wollen wir heute gemeinsam wieder machen. Der Text, die Verse 1 bis 8, ja, wir starten, alles ist zerstört, Jerusalem liegt in Trümmern, Sacharja war der Enkel Idos, er hat die Israeliten von Babylon nach Jerusalem begleitet und er war Prophet und er sagt voraus, dass Gottes Feinde besiegt werden. Ja, er sagt das schon voraus. Ja, das Wort Gottes, das Wort des Herrn wird lasten auf dem Land Hadrach und ruhen auf Damaskus, ja, Damaskus in Syrien, heute die Hauptstadt, denn die Blicke aller Menschen sind auf den Herrn gerichtet, nicht nur die der Stämme Israels. Sein Wort erreicht auch Hamat, das an Hadrach grenzt und kommt ebenso nach Tyrus und Sidon, das liegt da im Norden, wie wir gesehen haben, wo die Leute so weise sind. Tyrus hat sich zwar eine Festung gebaut und Berge von Silber und Gold angehäuft, doch der Herr wird es erobern, seine Mauer ins Meer stürzen und die ganze Stadt einäschern. Wenn die Philister aus Aschkelon, Gaza und Ekron das erfahren, werden sie vor Angst zittern, denn das, worauf sie ihre Hoffnung setzten, ist jetzt dahin. Aus Gaza wird der König verschwinden, Aschkelon wird unbewohnt sein und in Aschdod wird nur noch Gesindel hausen. So werde ich den Hochmut der Philister brechen, sagt der Herr. Ich werde ihnen das blutige Opferfleisch aus dem Mund reißen, das abscheuliche Mahl aus den Zähnen reißen. Ein Rest der Philister wird dann zu unserem Gott gehören. Diese Philister werden wie eine Sippe in Juda sein und die Leute von Ekron wie die Jebusiter unter uns. Und ich selbst, sagt der Herr, stelle mich als Wache vor mein Haus Israel zum Schutz vor den Truppen, die hin und her ziehen. Kein fremder Herrscher soll mehr hindurchziehen, und denn ich achte jetzt auf mein Volk. Wenn man das liest, denkt man sich, boah, das ist eigentlich aktuell. Ja, was da geschrieben steht, ja, das war 2500 Jahre zurück, aber was passiert da im Prinzip heute? Ja, es ist ganz, ganz spannend, wenn man das anschaut. Das heißt, wir beginnen unsere Reise im Norden und fliegen sozusagen nach Süden entlang der Küste des heutigen Syriens, Libanon, Palästina, Israel. Und wir starten in Damaskus, Vers 2. Tyrus und Sidon sind im heutigen Libanon. Und die Städte der Philister, Aschkelon und Gaza, Aschdod. Und wir enden sozusagen im Tempel von Jerusalem. Die Botschaft in diesen Versen, ja, in diesen Versen 1 bis 8, lautet: Gott ist es nicht egal, was da passiert. Ja? Gott ist ein gerechter Gott und Gott wird richten. Ja? Und Gott wird, so steht es auch schon hier, seine Feinde besiegen, sodass sie nie wieder Gottes Volk bedrohen werden können. Ja? Das ist, was hier im Prinzip steht. Und auch wenn sie, wie wir in Vers 2 lesen, sehr schlau und geschickt sind, Ja, und sie bauen eine Mauer und einen Wall gegen das Meer, damit sie von dort keine Bedrohung haben, und eine Mauer auf Landseite. Aber es nutzt letztendlich nichts. Ja. Dieser Hochmut wird sie zu Fall bringen. Ja. Das sagt der Prophet Sacharja hier ganz deutlich. Und der spricht es aus. Ein Prophet ist immer jemand, den Gott benutzt, um eine Wahrheit zu verkündigen. Ja? Und Sacharja hat sich von Gott benutzen lassen, um diese Wahrheit zu verkündigen. Und Gottes Feinde werden besiegt werden. Ja? Wer sind Gottes Feinde? Eigentlich waren ja wir einmal Gottes Feinde. Ja, eigentlich waren wir alle Gottes Feinde, bevor wir umgekehrt sind, ja, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Ja, aber Gottes Feinde gibt es immer noch, kennen wir das? Ja, Gottes Feinde, die sagen, ich brauche Gott nicht. Diese Einstellung, ich brauche eigentlich Gott nicht in meinem Leben, ich brauche da keine höhere Macht, die da über mich bestimmt oder so. Ich möchte selbstbestimmt leben. Ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ich kenne mich eh aus. Ja, ich möchte große Verteidigungssysteme haben. Ja, wie es in Vers 3 steht, Tyrus hat sich eine Festung gebaut und Berge von Silber und Gold angehäuft. Ja, eine Seemauer zum Schutz und einen großen Graben gegen die Invasion im Landesinneren. Sie hat 1000 Jahre standgehalten. Ja, aber Alexander der Große hat sie 323 vor Christus überwunden. Also auch das ist zerstört worden. Ja, ja, Gott benutzt auch andere Herrscher, ja, für sein Gericht. Und ja, das macht diese Feinde Gottes eigentlich selbstbewusst. Ja, und stolz, weil der Reichtum befähigt sie zu sagen, ich habe eh die Kontrolle, ich schaffe das schon. Und nichts davon, weder ihre Festungssysteme und Waffensysteme oder ihr Reichtum, wird ihnen etwas nützen vom Gericht Gottes. Das heißt, in Vers 4 steht, doch der Herr wird es erobern. Seine Mauer ins Meer stützen und die ganze Stadt einäschern. Steht da klipp und klar. Das heißt, es nutzt eigentlich nichts. Es wird nicht standhalten. Ja? Es wird nicht standhalten. Das heißt, Gottes Gericht kommt. Und auch die fortgeschrittenen Zivilisationen, die mächtigsten Armeen, ja, egal wie hochgerüstet sie sind, und wenn wir das ins Heute übertragen, ja, die besten Seemächte und Hochtechnologiewaffen wird letztendlich nichts nutzen. Ja? Weil es gibt jemanden, der stärker ist, der drüber steht. Der Herr wird es erobern und seine Streitmacht auf dem Meer schlagen. Ganz spannend, oder? Ganz spannend, wie aktuell das eigentlich ist. Das heißt, diese Arroganz, die da eigentlich durchkommt, die wird gebrochen werden, dieser Stolz, der wird gebrochen werden. Ja? Und Gott bricht den Stolz, er möchte eigentlich diesen Stolz brechen, weil der Stolz ist ein Hindernis, zu ihm zu kommen. Der Stolz, der Hochmut hindert uns daran, hindert Menschen daran, zu Gott zu kommen, ja? Weil man nicht sieht, in welcher Stellung man gegenüber diesem allmächtigen Gott ist. Maße dir nicht an, Gott zu sein. Und viele glauben das. Viele glauben, I'm under control. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, es gibt nur einen Gott und der sagt hier klipp und klar, es wird Gericht geben. Ja, es gibt ein Zeichen, dass jede Stadt, jedes Volk, jeder Mensch letztendlich diesem Gericht gegenüberstehen wird. Und Tyrus hat dieses Gericht erlebt. Und Österreich wird es auch erleben und Europa wird es auch erleben, die Welt wird es erleben. Ja? und wir auch. Und das ist eben diese Prophetie hier in Sacharja 9, ganz, ganz aktuell. Ja. So wird die Welt enden. Ja. Das ist dramatisch, drastisch, vielleicht nicht sehr freundlich, ja, oder nicht sehr höflich, einerseits, aber andererseits ist es eine liebevolle Warnung. Ja. Weil wenn ich heute ein Kind warne davor, greif nicht auf die heiße Herdplatte, dann ist das aus Liebe, weil ich es warnen will, dass es ihn nicht verbrennt. Ja? Und Gott warnt liebevoll und ruft auf, im Prinzip letztendlich zur Umkehr. Die Frage ist, was machen wir daraus? Was machen wir mit dem Thema? Wie gehen wir mit dem Thema um? Sie werden sich fürchten und erzittern, Vers 5. Hoffnungslos, der König wird verloren sein, besiegt. Aber dann kündigt Gott in Vers 7 an, dass Gott seine Feinde verändern wird. Ich werde ihnen das blutige Opferfleisch aus dem Mund reißen, das abscheuliche Mahl aus den Zähnen reißen. Ein Rest der Philister wird dann zu unserem Gott gehören. Ich werde dieses Blut aus ihrem Mund nehmen. Ganz interessante Wendung hier in dem Text. Ja, das heißt nichts anderes. Gott sagt, er wird sie reinigen und säubern, sogar die Philister. Ja, sogar die eigentlich nicht zu seinem Volk gehören, die außerhalb sind. Ja, es gibt auch da Möglichkeit, dass sie eben drinnen sind, sozusagen, ja, im Land. Sie werden gereinigt, inkludiert werden, sogar nach Jerusalem gebracht werden. Sie werden Einwohner Jerusalems werden. Ja, sie werden wie eine Sippe in Juda sein, Vers 7. Und ich selbst, sagt der Herr, stelle mich als Wache vor mein Haus Israel, zum Schutz vor den Truppen. Gott hat die Macht, sogar die schlimmsten Feinde zu verändern. Das ist gewaltig, oder? Gott hat uns verändert, Gott hat mich verändert, Gott sei Dank. Ja? Gott hat die Macht, die schlimmsten Feinde zu verändern. Und er kann Menschen verändern, wo man denken, ist da noch was möglich? Ist da nicht alles hoffnungslos bei dem, bei der Person oder bei dem Regierungschef oder bei dem Präsidenten, egal. Ja, Gott hat die Macht zu verändern. Und das dürfen wir wissen. Ja, und mit der Zuversicht, mit dem Vertrauen dürfen wir beten, dürfen wir bitten. Beispiel, wir haben es ja gerade vorher in der Apostelgeschichte auch gelesen, der Apostel Paulus. Einfaches Beispiel, ja. Er hat diesen Paulus, der so überzeugt war, er muss diese Sekte, diese neue Sekte da verfolgen und ausrotten. Ja, er hat Christen ermordet, ja, und der wurde verändert, weil ihm Jesus erschienen ist. Und Gott hat diesen Paulus zu einem seiner besten Mitarbeiter gemacht. Und Gott kann Menschen verändern, ja. Und das ist schön, wenn hier heute veränderte Menschen sitzen. Ja, wenn wir uns erinnern, wenn du dich erinnerst, wie warst du vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, bevor du Jesus kennengelernt hast. Ja, und erinnere dich einmal dran und einfach, ja, was Jesus in dir schon getan hat und bewirkt hat. Und dann lob weiter, so wie wir vorher schon gelobt haben in den Liedern, dürfen wir weiter loben. Ja. Und ihn preisen dafür. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das sehen. Und das sehen wir in diesem ersten Abschnitt, ja, dass Gottes Gericht kommt, aber es gibt einen Ausweg. Ja, es gibt einen Ausweg. Ja, das ist wichtig zu sehen. Bei Gott gibt es einen Ausweg. Dann schauen wir weiter, wir fliegen weiter zu den Versen 9 bis 10. Ein König kommt. Ja, wir fliegen jetzt über Jerusalem zur Zeit der ersten Ostern. Ja, wir sind jetzt 500 Jahre in der Zeit nach vor geflogen. Ja, wir sind ein bisschen nach Süden, Richtung Jerusalem, und wir sind circa 30 nach Christus. Ja, die Stadt Jerusalem war regiert von römischen Armeen, und Judäa war ja zur Zeit vom Propheten Sacharja eine Provinz Asiens, und jetzt ist es eine Provinz des Römischen Reichs. Und der Statthalter ist Pontius Pilatus. Und wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen, es ist Frühling, ja, angenehmes Wetter, es blüht, und eine Woche vor dem jüdischen Passafest. Gestern war Sabbat, alles ruhig, aber an dem Morgen ist die Stadt Jerusalem erfüllt von Menschen, und sie ziehen in die Stadt. Die römischen Soldaten beobachten nervös, was ist da im Gange, was passiert da eigentlich, ja. Weil das normalerweise ist eine Zeit von Demonstrationen und Aufruhr. Ja, da ist immer viel los. Da wird in den Straßen Trara getrieben, Demonstrationen finden statt. Rebellionen brechen oft in Jerusalem aus. Und wenn du jetzt hinunterschaust aus dem Flieger und ein bisschen herauszoomst, dann siehst du im Osten eine laute Gruppe von Bethanien den Hügel hinaufziehen. Und das lesen wir in Matthäus 21, in den Versen 1 bis 11. Ja, da sind wir im Matthäus-Evangelium. Und die Menge ruft und feiert und hat Palmzweige in der Hand. Und diese Palmzweige sind ein jüdisches Nationalsymbol, im Prinzip so wie wenn wir mit den österreichischen Flaggen oder mit den Landesflaggen durch die Straßen ziehen würden. Ja, so kann man das vergleichen. Das ist irgendwie ein eigenartiger Akt, oder? Was ist da wieder für eine Demo im Gange? Ja, was ist da wieder los? Ja, wofür wird da wieder demonstriert, wenn du so in der Stadt bist und da ist wieder ein Riesenauflauf? Aha, da schaut man so ein bisschen am Straßenrand und was passiert hier? Und so war das damals. Sie heißen einen König willkommen. Ja? Und Sacharja hat das vorhergesagt in Vers 9, freue dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht vor Gott und bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem, sagt er. Die Waffen werden zerstört. Er wird den Völkern Frieden gebieten. Von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft, vom Strom des Euphrat bis zu den Enden der Erde. Also die ganze Welt. Das war die ganze damalige bekannte Welt. Also die ganze Welt, allumfassend. Das war die Prophezeiung aus Sacharja 9. Und dann passiert genau sowas. Ja? Diese Menschen mit den Palmzweigen heißen einen König willkommen. Einen großen Helden. Komisch, oder? Wo befindet sich der Held in der Szene? Da muss man genau hinschauen. Er ist nicht auf einem weißen Pferd, ja, auf einem edlen Ross. Er ist nicht in einer goldenen Kutsche, er ist nicht auf den Schultern seiner Anhänger, die ihn da tragen, ja, a hero, der wird gerne so durch die Gegend getragen. Nein, er ist ganz unten auf einem jungen Eselfohlen. Und seine Mutter wahrscheinlich, seine besorgte Mutter, läuft irgendwo dahinter. Denkt sie vielleicht, warum kann ich da nicht eingreifen? Und der Schrei der Leute ist Hosanna, was eben bedeutet, Gott rette jetzt, jetzt greif ein. Ja, Hosanna, Gott greif jetzt ein. Die wollen Befreiung jetzt. Ja, sie wollen Befreiung, weil der Sohn Davids, der messianische König, uns befreien wird. Das haben die Menschen gewusst. Der Sohn Davids wird kommen und er wird uns befreien. Der wird uns von den Römern befreien. Und die Freude, wenn der König kommt, ist irgendwie spürbar, oder? Dieses Aufbruchstimmung. Aufbruchstimmung in den Straßen, so eine Demo, ja, was ist da wieder im Gange? und das Kribbeln dazuzugehören, ja, sich vielleicht mitreißen zu lassen. Und ein Status, der vielleicht Macht und Stärke ausstrahlt. Ja, die Römer werden jetzt endlich rausgeschmissen werden. Jetzt können wir wieder ein bisschen freier leben, diese Unterdrückung, ja, das braucht man immer. Juble laut, freue dich, siehe, dein König kommt. Er wird siegreich sein, du wirst gerechtfertigt, rehabilitiert sein. Was auch immer für Anschläge und Bedrohungen du gegenüberstehst, letztendlich wird dieser König siegen. Er wird Retter sein, aber ein Retter, der demütig, niedrig, arm und sanft daherkommt. Das heißt, genau im Gegenteil so, wie sich die Menschen erwartet haben. Der am wenigsten erwartete König aller Zeiten. Dieser König kommt nicht mit Pomp auf einem Kriegspferd, er kommt auf einem Esel. Und das war das alltägliche Fortbewegungsmittel der Bauern damals. Ja, ein Esel ist so wie, war so mal wie so ein kleiner Traktor. Ja, das einfach Lastentier, das getragen hat, der war nicht hart, der war nicht laut, der war nicht gewalttätig. Und auf dem Esel sitzt dieser König und reitet daher. Spannend, oder? Spannend. Und ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem. Das ist schon wieder eine Zukunftsperspektive. Vers 10. Frieden den Nationen. Ja, es kommt der Friedefürst. Von einem Ende der Erde zum anderen wird sein Reich in Frieden enden, wenn er regiert, wenn er kommt. Und das ist eigentlich die Sehnsucht aller Menschen. Wir wollen da endlich in Frieden sein. Ja? Aber was ist Frieden wirklich? Müssen wir sich das irgendwie überlegen, definieren. Frieden ist nicht, wenn die Waffen schweigen. Das ist nicht wirklicher Frieden. Ja? Wirklicher Frieden kann nur dieser Friedefürst geben, wenn der einzieht in ein Herz, wenn der einzieht in ein Leben, wenn der regieren darf in einem Leben, dann kann wahrer Friede entstehen. Und das interessante Wort, die Menschen in Jerusalem 30 nach Christus haben genau diese Verse aus Sacharja 9 gekannt. Und sie haben genau gewusst, das ist jetzt diese Erfüllung. Das ist jetzt diese Erfüllung der Prophezeiung. Jetzt muss es soweit sein. Jetzt muss es soweit sein. Wir wollen jetzt Befreiung. Hosanna, befrei uns jetzt. Und während wir weiterfliegen, 5 Tage später, immer noch Jerusalem, sehen wir, wie ihr Held auf dem Esel, der noch vorher in Jerusalem eingezogen ist, auf einem Kreuz zwischen zwei Verbrechern, außerhalb von Jerusalem am Hügel hängt und stirbt. Und einige der Leute, die ihn vorher als König gefeiert haben, rufen jetzt, kreuzigt ihn. Warum? Warum sind die Leute desillusioniert, danke, schwieriges Wort, aber sie wollten eben das sofort. Sie wollten dieses Reich, ja, nach ihren Vorstellungen. Sie wollten Sacharja 9 jetzt realisiert haben. Rache jetzt für unsere Feinde, ja, was die uns angetan haben. Aber Jesus kam nicht, um Israels Rebellion anzuführen, sondern um Israels Auftrag und um Gottes Mission umzusetzen. Das müssen wir begreifen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und Jesus musste als Retter der Welt, als demütiger Retter kommen. Nicht nur als König von Israel. Er möchte König in dir sein. Wenn Jesus sich erlaubt hätte, ein König zu sein, den die Menschen damals wollten, wäre er nie der Retter geworden, den sie tatsächlich brauchten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Was machen wir mit dem? Was machen wir mit der Rebellion, die eigentlich ja, in unserem Herzen ist? Ja, wir wollten ja unser eigener Gott sein. Was machen wir mit unseren Herzen? Wie können wir das umsetzen? Wie können wir verändert werden? Wir müssen uns verändern lassen von diesem König. Wir müssen uns verändern lassen von diesem König, der dann für uns stirbt. Die Menge damals sieht das nicht. Ja, die sehen das nicht. Aber dieses Geschehen, das wir jetzt dann feiern in der Woche Karfreitag bis hin zu Ostersonntag, ist der größte Adoptionsvorgang der Geschichte, weil Gott sagt, du bist mein Kind, wenn du das für dich in Anspruch nimmst, diesen Tod am Kreuz, bezahlt, für dich bezahlt. Du kannst zur Familie Gottes gehören. Dazu ist Christus gekommen, um für uns zu sterben. Ja. Und dann am dritten Tag auferstanden ist, um den Tod besiegt zu haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ja. Und das war damals schon Sacharja 9, die Prophezeiung. Ja. Das erste war, Gericht wird kommen und das zweite ist, ein König kommt. Und wir dürfen als dritte die Verse 11 bis 17 eine neue Perspektive haben. Das ist jetzt der letzte Teil von dem Text, von dem ganzen Kapitel. Ja, wir fliegen an den Zielort, ja, praktisch jetzt in die Gegenwart und weiter vorbei in die Zukunft schon. Ja, und hoffen, dass wir irgendwann landen werden. Aber wir sind noch nicht gelandet. Wir sind noch immer im Flugzeug. Wir werden jetzt gar nicht landen, weil es nicht so weit ist. Es ist noch nicht die Zeit. Ja? Wir werden landen, wenn der Herr wiederkommt. Das wissen wir nicht, wann das ist. Er wird wiederkommen, das ist gewiss. Und ja, die letzten, also die Verse 11 bis 17. Was dich betrifft, Israel, so lasse ich deine Gefangenen frei aus der Grube, die kein Wasser hat, und zwar wegen meines Bundes mit dir. Gott beruft sich wieder auf den Bund, den er geschlossen hat, der mit Blut besiegelt ist. Kehrt heim, ihr Gefangenen, voller Hoffnung, kehrt heim in die sichere, befestigte Stadt. Auch heute verspreche ich dir doppelte Entschädigung. Ja, ich habe mir Juda als Bogen gespannt und den Köcher mit Ephraim gefüllt, ja, die Stämme, Juda und Ephraim, und deine Söhne Zion werde ich zum Schwert gegen Griechenlands Kämpfer machen, den Schwert eines Helden. Der Herr selbst wird über ihnen erscheinen und ein Pfeil fährt aus wie der Blitz. Der Herr stößt ins Horn, er fegt ein Heer in den Stürmen des Südens. Der allmächtige Gott wird sein Volk beschützen, Schleudersteine werden um sich fressen, Menschen zu Boden strecken wie Blut, saufen wie Wein. Sie werden so voll sein mit Blut wie die Opferschale und wie die Ecken des Altars. So wird der Herr, ihr Gott, die Herde seines Volkes an jenem Tag retten. Dann werden sie wie Edelsteine im Stirnreif funkeln über seinem Land. Wie anmutig und schön junge Männer und Mädchen lässt er heranwachsen wie Korn und jungen Wein. Das ist eine Zukunftsperspektive. Ja, völlige Fülle, Frieden, Freude, ja, in einer perfekten Welt, wenn wir direkt beim Herrn sein werden. Ja, das ist dann eben schon ein Flug in die Zukunft. Aber heute sind wir noch im Flugzeug. Das ist die Herausforderung. Wir sind noch nicht angekommen, wir müssen Geduld haben. Das ist die Herausforderung für uns heute. Ja, egal, wie es uns jetzt geht, ja, ob es Zweifel gibt und wir sind in Herausforderungen. Ja, Geduld ist gefragt. Ja, es ist oft Geduld gefragt. Und wenn man warten muss, dann ist es schwer, Geduld zu haben. Ja, oder wenn ich leide, ist es schwer. Wann wird es endlich besser? Ja, oder ich will, dass meine Feinde jetzt Gericht erfahren, jetzt gerichtet werden. Oder ja, Herr, greif doch ein. Und es passiert nichts. Ja, und so ähnlich ist es dem Volk auch gegangen. Aber es gibt diese Prophezeiung. Es gibt dieses Wort. So oft wir zweifeln, wenn wir diese neue Schöpfung schon jetzt wollen, wir müssen Geduld haben. Wir sind noch im Flieger. Ja, das ist wichtig. Aber was für ein Ziel haben wir? Es ist wichtig, das Ziel zu sehen. Ja, zielgerichtet leben. Ein Ziel zu haben ist wichtig. Wir werden ankommen. Das ist sicher. Das steht fest. Was für einen König haben wir? Wir gehören ihm. Wenn du dich entscheidest, ja Herr, ich glaube dran, dass das für mich passiert ist, dass dieser Schritt, dass diese Tat, dass dieser Tod am Kreuz, den wir jetzt dann in dieser Woche auch feiern, an das gedenken werden, dass das für mich passiert ist, für mich persönlich hast du das getan. Ich brauche mich nicht anstrengen, ich brauche nichts tun dafür, ich brauche nicht gute Werke vollbringen, ich komme dir deswegen nicht näher, sondern das Wichtigste ist, dass du schon alles getan hast. Ja? Und das darf ich für mich in Anspruch nehmen. Und jeder, der das sagt, der das im Vertrauen tut, annimmt, der ist Kind Gottes. Für den gilt diese Zusage. Ja? Und dann sagt, okay, danke, dass du mein Retter bist, Herr, und danke, dass du mein Herr sein willst im Leben. Dann beginnt eine neue Herrschaft in deinem Leben. Die Frage ist, bist du dabei? Bist du im Flugzeug? Wenn du leidest, heißt das nicht, dass Gott nicht da ist. Er ist da. Wir folgen Jesus, dem Sohn Gottes, durch diese zerbrochene Welt. Ja, und wir dürfen wissen, es gibt ein Ziel. Und egal, was dir gerade Schmerzen bereitet, was dir Nöte bereitet, was dir Sorgen bereitet, vergiss nicht, Jesus ist dafür gestorben. Jesus hat dafür bezahlt. Bring es ans Kreuz. Ja, er möchte dein König sein. Er bringt uns nach Hause, auch wenn wir durch Herausforderungen leiden oder Nöte gehen. Und wir dürfen ihn bitten, ja, mit seiner Hilfe, an seiner Hand da durchzugehen. Herr, danke, dass du diesen Text uns gegeben hast. Danke, dass du uns hilfst, dir zu folgen. Danke, dass du uns als deine Kinder angenommen hast. Danke, dass du uns Geduld und Ausdauer geben möchtest. Und wir wollen nach vorne schauen. Wir wollen auf dich schauen, Herr. Wir wollen auf diesen König, auf diesen Friedefürst schauen. Danke, dass du demütig gekommen bist und ja, als König in unser Herz, in unser Leben einziehen möchtest. Wir loben dich dafür, Herr. Amen. Da habe ich noch das zum Abschluss, die letzten Punkte. Und ja, nehmen wir das an und gehen wir in dieser Einstellung in die Karwoche auf Ostern zu. Amen.